Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Entwurzelte Bäume und eingestürzte Dächer. Das Sturmtief Sabine hat bereits in Großbritannien und Irland erhebliche Schäden verursacht und nun auch Deutschland erreicht. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Bahn will den Fernverkehr bundesweit einstellen. Zu all dem gleich ausführlich. Nach dem Rücktritt des Thüringer Ministerpräsidenten Kemmerich stellt sich die Frage, wie es nun weitergeht in Thüringen. Der Linke, Bodo Ramelow, will erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Und weil AfD-Bundestagsfraktionschef Gauland seinen Parteifreunden in Thüringen geraten hat, Ramelow zu wählen, fordert nun die Linke die Unterstützung von der CDU. All das sorgt für viel Diskussionen in Berlin und in Erfurt. Wir berichten. Ein Flugzeug der Bundeswehr ist mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan in Berlin gelandet. Das wird Thema sein. Und wir blicken auch nach China. Die Zahl der Todesopfer durch das neue Virus ist mittlerweile höher als bei der SARS-Pandemie vor 17 Jahren. Zum Abschluss der Sendung unsere Sportberichterstattung und im Anschluss geht es um die deutschen Seehäfen. Globale Schwäche, lokale Konkurrenz, dazu mehr dann ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund. Flüge wurden abgesagt, der Bahnverkehr kommt zum Teil zum Erliegen, Veranstaltungen finden aus Sicherheitsgründen erst gar nicht statt. Wie schlimm wird Sturmtief Sabine wüten? Am frühen Nachmittag hat es die norddeutsche Küste erreicht. Nach Angaben des deutschen Wetterdienstes wurden Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gemessen. Jetzt soll der Sturm noch an Stärke zulegen. Vivien Leue verfolgt seinen Lauf von Düsseldorf aus. Auch in Nordrhein-Westfalen wird ja erst einmal mit dem Schlimmsten gerechnet, mit dem Höhepunkt der Orkanböen dann in der Nacht.
Schon seit dem Nachmittag gibt es vor allem im Norden und Westen Deutschlands große Beeinträchtigungen im Schienen- und Flugverkehr. Die Deutsche Bahn will bis zum Abend ihren Fernverkehr bundesweit komplett einstellen. Schon jetzt stehen viele Züge still. Im Emsland ist am Nachmittag ein Intercity gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Etwa 300 Reisende sitzen fest. Die Bahn ist auf solche Fälle vorbereitet, wie ein Unternehmenssprecher sagte.
Mobile Räumtrupps sind mit Kettensägen ausgerüstet, um Bäume von den Gleisen zu bringen. Und bei Schäden an der Oberleitung, dafür haben wir Fahrzeuge und Mitarbeiter an strategisch wichtigen Stellen konzentriert.
Wer wegen des Sturms seine Zugreise verschieben muss, kann sich an den Bahnhöfen telefonisch oder online beraten lassen, sagte der Bahnsprecher.
Wir sind mit zahlreichen zusätzlichen Mitarbeitern an den Bahnhöfen unterwegs, haben auch die Auskunft am Telefon verstärkt und haben seit heute Mittag eine kostenlose Telefonauskunft geschaltet, die auch rege genutzt wird. Die Tickets sind gültig. Eine Woche länger als sonst. Viele Reisende reagieren ja auf die besondere Situation sehr besonnen. Und wenn es die Reiseplanung ermöglicht, ist es auch ein guter Tipp, die Reise zu verschieben auf die Zeit nach dem Sturm. Die Tickets gelten deswegen eine Woche noch später, nämlich bis Dienstag, den 18. Februar.
Deutschlandweit wurden auch zahlreiche Flüge gestrichen. Allein in Düsseldorf mehr als 110 Starts und Landungen. Die Fluggesellschaft Eurowings unterbrach am Nachmittag ihren gesamten Flugbetrieb an den Flughäfen Hamburg, Berlin, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. An den Nordseeküsten sind die Fährverbindungen eingestellt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden schon am frühen Nachmittag Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern und einzelne Orkanböen gemessen. Ein Höhepunkt des Sturms wird allerdings erst in der Nacht in Nordrhein-Westfalen erwartet, wie der Meteorologe Markus Bayer vom Deutschen Wetterdienst hier im Deutschlandfunk erklärte.
Die große Gefahr, die geht eigentlich von der Kaltfront aus, die greift ab den Abendstunden auf den Nordwesten über und wird dann in den Morgenstunden so ganz allmählich den Süden erreichen. Und mit dieser Kaltfront sind auch einzelne Gewitter verbunden. Und wenn diese auftreten, können dann eben Windgeschwindigkeiten von 100 bis 120 Stundenkilometern auf jeden Fall gemessen werden. Und dann wird es halt richtig gefährlich, weil dann natürlich dadurch auch Bäume umstürzen können und andere Sachen eben durch die Gegend fliegen können.
In NRW wurden für den Abend deshalb zahlreiche Kulturveranstaltungen abgesagt, Opernhäuser und Theater geschlossen. Viele Städte im Land haben außerdem schon gestern entschieden, dass Schulen und Kitas morgen geschlossen bleiben, darunter in Köln, Düsseldorf, Essen und Paderborn. Ein sicherer Schulweg könne nicht gewährleistet werden. Denn auch wenn der Sturm morgen früh Richtung Süden weiterziehen soll, drohen Gefahren, zum Beispiel durch abgebrochene Äste in Baumkronen oder lose Dachziegel.
Orkan-Tief Sabine ist in Deutschland angekommen und über die weitere Entwicklung berichten wir in den Nachrichten und dann auch nochmal ausführlich in unserer Spätausgabe ab 23.05 Uhr. Wir schauen auf die politischen Entwicklungen nach der Thüringer Ministerpräsidentenwahl. Nach dem Koalitionsausschuss gestern hatten die Bundesspitzen von Union und SPD ja erklärt, dass sie sich von jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD distanzieren. Es solle rasch zu Neuwahlen kommen, so die Forderung, und eben auch zu einer baldigen Neuwahl des Ministerpräsidenten. Aber was, wenn die AfD-Abgeordneten dort für den linken Bodo Ramelow mitstimmen? AfD-Bundestagsfraktionschef Gauland hat ja von einer solchen Möglichkeit gesprochen. Theo Geers ist unser Beobachter in der Hauptstadt. Dort in Berlin werden solche Andeutungen erst recht nach dem Vorgehen am Mittwoch sehr ernst genommen.
Die Atempause für Union, SPD und auch FDP währt nur kurz. Gestern hatten CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss sich tief in die Augen geschaut und versichert, Erfurt wird sich nicht wiederholen, also keine Regierungsbildungen und politischen Mehrheiten mit der AfD, weder in Thüringen noch anderswo. Heute dämmert den Parteien immer stärker, selbst glasklare Abgrenzungen allein könnten nicht reichen, was sich in Thüringen zeigt. Dort sollen Neuwahlen abgehalten werden, doch dafür braucht Thüringen für den Übergang erst einmal eine Landesregierung. Nach Lage der Dinge liefe dies auf Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow von der Linkspartei hinaus. Doch in der AfD wird bereits laut über neue Strategien nachgedacht, wie Ramelow, der am Mittwoch mit Hilfe der AfD durch die Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich verhindert worden war, noch einmal ausgebremst werden könnte. Alexander Gauland, der AfD-Fraktionschef im Bundestag, empfahl den thüringischen Freunden, das nächste Mal doch Ramelow zu wählen, um ihn sicher zu verhindern. Denn auch Ramelow könnte, würde er mit AfD-Stimmen gewählt, das Amt des Ministerpräsidenten unmöglich annehmen.
Für uns ist völlig klar, wenn es jetzt zu einer Abstimmung im Thüringer Landtag über einen neuen Ministerpräsidenten kommt, dann braucht diese Person eine eigene Mehrheit ohne die Stimmen der AfD. Das ist für uns die Messlatte.
Sagt deshalb am Mittag SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Das Problem, zusammen mit SPD und Grünen hätte Ramelow nur 42 Stimmen im Erfurter Landtag, 46 wären aber nötig. Die Linke wird Ramelow deshalb nur zur Wahl stellen, wenn klar ist, dass er schon im ersten Wahlgang die notwendigen Stimmen erreicht, betont Parteichef Bernd Rieksinger deshalb im Deutschlandfunk.
Also er würde nicht als Ministerpräsident antreten, wenn er von den Stimmen der AfD abhängig sein wird. Deswegen wird es ja davon abhängig sein, was die CDU erklärt, ob es da genügend Abgeordnete gibt, die sagen, okay, wir springen über unseren Schatten und wählen Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten. Wenn es das nicht gibt, wird Bodo Ramelow dafür nicht zur Verfügung stehen.
Damit wächst der Druck auf CDU und FDP, doch dort windet man sich. Noch gestern etwa hatte Angela Merkel am Rande des Koalitionsausschusses mit Ramelow telefoniert, hieß es heute in Koalitionskreisen. Und es sei auch darum gegangen, dass die CDU keinen Linken unterstütze. Das erklärt, warum nach Auswegen gesucht wird. FDP-Chef Christian Lindner.
In dieser Situation würde ich es für empfehlenswert halten, wie seinerzeit in Österreich eine unabhängige Persönlichkeit für die Übergangszeit an die Spitze einer Landesregierung zu wählen. In Österreich hat man seinerzeit die Präsidentin des Verfassungsgerichtes übergangsweise mit den Amtsgeschäften betraut. Ich hielte das zur Beruhigung der politischen Situation in Thüringen auch für einen besseren Weg.
Ramelow selbst twittert derweil eifrig, antwortet auf Lindner mit dem Hinweis auf seine Popularität in Thüringen, wo ihn 2/3 der Bürger als Ministerpräsidenten wünschten. Und er fragt, soll so einer nicht geeignet sein? Und Ramelow greift die AfD scharf an. Es geht der Partei gar nicht um die Demokratie. Vor dem Rücktritt Kemmerichs wollte man mich aus dem Amt jagen und jetzt will man mich wählen, fragt er unter Anspielung auf Gauland. Und dann, kurz und bündig, so agieren Demokratieverächter.
Theo Geers mit den Überlegungen, die in der Hauptstadt angestellt werden, mit Blick auf die Entwicklungen in Thüringen. Der da auch gerade zitierte Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow macht sich also auch Sorgen um die politische Zukunft des Bundeslandes. In der morgigen Ausgabe der Bild-Zeitung warnt er vor einem Abgleiten Thüringens in eine fundamentale Staatskrise. Er wirbt in diesem Interview auch um die Unterstützung von FDP und CDU. Peter Sommer verfolgt die Debatte in Erfurt, die auch dort nach dem Rat des AfD-Politikers Gauland an seine Parteikollegen in Thüringen läuft. Was, wenn die AfD also Ramelow und unterstützt und er mit deren Stimmen ins Ministerpräsidentenamt kommen könnte, droht bei einer neuen Ministerpräsidentenwahl der nächste Eklat?
Ob die Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten vom Vorschlag Gauland so wirklich begeistert waren, ist nicht bekannt. Fakt ist, die Partei versucht, die Wogen zu glätten. Nicht hundertprozentig wörtlich zu nehmen sei Gaulands Idee, heißt es aus der Landtagsfraktion. Gauland habe damit vor allem einen Fingerzeig geben wollen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Torben Braga. Und hinweisen wollen auf die, so Braga, grotesken Reaktionen der etablierten Parteien auf die demokratische Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten. Und er stellt zugleich klar:
Die AfD hat ja im Wahlkampf und seitdem immer betont, dass ein demokratisches Ende von Rot-Rot-Grün das zentrale Ziel unserer Politik sein müsse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Mitglied meiner Fraktion für eine weitere Amtszeit von Bodo Ramelow stimmt.
Im bisherigen rot-rot-grünen Regierungslager jedoch traut man der AfD mittlerweile alles zu. Eine Mehrheit für den eigenen Kandidaten, die entscheidend durch Stimmen der AfD zustande kommt, besonders für die Linke ein Horrorszenario. Zum einen wäre Ramelow bloßgestellt, zum anderen würde damit erneut die Schwäche des rot-rot-grünen Lagers vor Augen geführt. Dass es so weit kommt, will Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Welsow unter allen Umständen verhindern.
Ja, die Fiesheit der AfD kennt ja keine Grenzen, das wissen wir alle. Deswegen sage ich ja, es ist besonders wichtig, dass wir vorher eine eigene Mehrheit haben und es auf die Stimmen der AfD nicht ankommt. Weil es dann irrelevant ist, ob sie zustimmen oder nicht. Es ist dann kein Ministerpräsident von Gnaden der AfD und der Extremrechten. Deswegen nochmal, wir werden Bodo Ramelow aufstellen, wenn wir wissen, wir haben eine demokratische Mehrheit. Ansonsten orientieren wir auf Neuwahlen.
Die sollen allerdings die letzte Option sein. Deshalb sucht die Linke jetzt das Gespräch vor allem mit der CDU, um zumindest einige Unionsabgeordnete zur Wahl Ramelows oder die gesamte Fraktion zur Stimmenthaltung zu bewegen. Dass es derlei Gespräche geben soll, bestätigt der Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der Thüringer CDU Raimund Walk, tritt dann allerdings gleich wieder auf die Bremse und warnt vor allzu hohen Erwartungen.
Zunächst einmal haben wir ja klare Grundsätze und wir haben eine klare Beschlusslage in Bund und im Land. Und die schwierigen Mehrheitsverhältnisse fordern uns gemeinsam auf, besonders und besonnen mit dieser komplizierten Situation umzugehen. Und ich finde, dass ständige Forderungen, wie wir uns zu verhalten haben, nicht dazu beitragen, diese Situation aufzulösen, bevor wir überhaupt miteinander gesprochen haben.
Diese Gespräche sollen zumindest offiziell nicht vor übernächster Woche, also vor dem 17. Februar beginnen, heißt es aus den Fraktionen. Dann könnte es allerdings sehr schnell gehen. Werden sich die Parteien einig, könnte der neue Ministerpräsident noch in diesem Monat gewählt werden.
Peter Sommer informierte aus Erfurt. Trotz der drastischen Maßnahmen Chinas gegen das Coronavirus steigt die Opferzahl weiter. Das greifen wir gleich auf. Die in der 11-Millionen-Metropole Wuhan kurzfristig gebauten Krankenhäuser mit tausenden neuen Betten reichen nicht aus. Aus dieser vom Virus stark betroffenen Stadt wurden weitere Deutsche herausgebracht. Sie sind heute in Berlin angekommen. Claudia van Laak hat die Informationen dazu.
Bereits am Vormittag stand ein Mannschaftswagen der Polizei vor dem Klinikum des Roten Kreuzes in Berlin-Köpenick. Das Land will nichts dem Zufall überlassen, hat einen Krisenstab einberufen. Vertreten sind die Senatsverwaltung für Gesundheit, Feuerwehr und Polizei, mehrere Amtsärzte und das Rote Kreuz. Die 20 Deutschen haben Wuhan gesund verlassen, erläutert Berlins SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalaitschi.
Wir hoffen alle sehr, dass alle Fälle negativ sind. Hier ist gesichert, dass die Gäste 14 Tage isoliert bleiben. Und für den Ernstfall, dass doch ein positiver Fall dabei ist, was wir alle nicht hoffen, ist auch die Charité vorbereitet, dann diese Patienten zu übernehmen. Das ist tatsächlich ein Glücksfall für Berlin, dass wir die Charité haben mit dem Institut für Virologie. Da haben wir die beste Ausstattung und vor allem auch die besten Experten republikweit.
Die 20 aus Wuhan zurückgekehrten Deutschen, darunter zwei Familien mit insgesamt 4 Kindern, waren am Mittag am militärischen Teil des Flughafens Tegel gelandet. Ein Flugzeug der Luftwaffe hatte sie und weitere 17 Wuhan-Rückkehrer aus Luxemburg, Österreich, Rumänien und den Niederlanden aus Großbritannien nach Berlin gebracht. Zuvor waren sie gemeinsam mit britischen Staatsangehörigen in einer britischen Chartermaschine aus China ausgeflogen worden. Außenminister Heiko Maas bedankte sich bei den, Zitat, britischen Freunden, mit denen Deutschland in den letzten Tagen intensiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, um die Ausreise zu ermöglichen. Die China-Rückkehrer bleiben nun 14 Tage in Quarantäne. Untergebracht sind sie in einem eigens hergerichteten Gebäude auf dem Gelände einer Klinik des Roten Kreuzes am südöstlichen Stadtrand von Berlin. Klinikchef Matthias Pross.
Wir stellen eigentlich nur diesen Seitenflügel bereit. Der reguläre Betrieb läuft für unsere Patienten im Stadtbezirk exakt weiter, genauso wie vorher und wie auch hinterher. Wir stellen auch kein Personal. Unsere Pflege- und Ärzteschaft sind dort völlig separat, sodass wir sicher gehen, dass hier eine absolute Trennung vorhanden ist.
Zunächst waren die Klinikleitung und der Bezirk Treptow-Köpenick von der Entscheidung überrascht worden, deutsche Wuhan-Rückkehrer in Köpenick unterzubringen. Waren doch die ersten 120 Rückkehrer auf dem Gelände einer Bundeswehrkaserne in der Pfalz isoliert worden. Inzwischen sei er aber überzeugt, dass für Anwohner, Patienten und Krankenhauspersonal keine Gefahr bestehe, sagte Bezirksbürgermeister Oliver Igel am Vormittag.
Wichtig ist, dass hier sozusagen rund um das Krankenhaus Köpenick das Leben ganz normal weitergehen kann. Keiner muss Angst davor haben, hier von dem Virus betroffen zu werden. Und wir haben uns gerade überzeugen können, dass innerhalb des Objektes und auch außerhalb des Objektes genügend Maßnahmen getroffen wurden, um die Sicherheit der Bevölkerung, aber auch der Gäste selbst zu gewährleisten.
Für die aus China zurückgekehrten Deutschen stehen Fernseher und WLAN zur Verfügung, für die Kinder Spielzeug. Betreut werden sie von Mitarbeitern des Roten Kreuzes. Sie können das Gebäude verlassen und sich draußen in einem extra abgegrenzten Hof aufhalten. Sofort nach ihrer Ankunft wurden sie medizinisch untersucht. Der Test auf das Coronavirus wird derzeit ausgewertet. Ergebnisse werden für morgen Mittag erwartet. Von den 120 Deutschen, die bereits letztes Wochenende aus Wuhan ausgeflogen wurden, hatten sich zwei mit dem Coronavirus angesteckt.
Weitere deutsche Rückkehrer aus Wuhan sind in Berlin gelandet. Claudia van Laak war das. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben die chinesischen Behörden einige teils drastische Maßnahmen eingeführt. So misst etwa das Personal von Flughäfen und auch Hotels beim Einchecken mit Infrarotthermometern die Körpertemperatur der Gäste. Noch aber steigt die Zahl der Opfer weiter. Axel Dörloff berichtet darüber. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission sind inzwischen 813 Menschen an diesem Virus verstorben.
Obwohl es laut den offiziellen Zahlen jetzt mehr Opfer gibt als bei der SARS-Epidemie 2002-2003, liegt die Sterberate des neuartigen Coronavirus weiter deutlich niedriger, nämlich bei rund 2%. Zum Vergleich, bei SARS lag die Sterberate laut Weltgesundheitsorganisation bei fast 10%, bei MERS im Jahr 2012 sogar bei rund 35%. Laut Experten deutet es sich an, dass ein sehr großer Teil der Infektionen mit dem Coronavirus vergleichsweise milde verläuft. Viele dieser milden Fälle seien noch gar nicht erfasst, sodass die Sterberate eher noch sinken werde. Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hat die Hersteller von medizinischer Ausrüstung unterdessen dazu aufgerufen, ihre Produktion zu steigern. Es gehe dabei um Atemmasken, Schutzbrillen und Schutzanzüge. Außerdem hat die Kommission beschlossen, rund 2000 Tonnen gefrorenes Schweinefleisch nach Wuhan zu fliegen, um die Lebensmittelversorgung in der seit über 2 Wochen abgeriegelten Stadt zu verbessern. In Wuhan in der Provinz Hubei war das neuartige Coronavirus erstmals aufgetaucht. Dort ist die Situation weiter am schlimmsten. Rund 96% aller Todesfälle und deutlich mehr als 2/3 aller Infektionen werden in der Provinz Hubei verzeichnet.
Axel Dörloff über den Verlauf der Coronavirus-Infektionen in China. 2 Volksabstimmungen an diesem Sonntag in der Schweiz. Einmal ging es um die stärkere Förderung von bezahlbarem Wohnraum. Diese Initiative ist durchgefallen, wie wir gleich auch von Dietrich Karl Maurer hören werden. Mit einer deutlichen Mehrheit haben sich die Schweizer dagegen für ein Verbot der Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen ausgesprochen. Die entsprechende Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm wurde mit mehr als 63% der Stimmen angenommen.
Bislang schützte die Antirassismus-Strafnorm der Schweiz vor Diskriminierung und öffentlicher Hetze wegen der Zugehörigkeit zu einer Rasse, Ethnie oder Religion. Nach dem klaren Votum ist künftig auch Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung strafbar. Jubel darüber beim Unterstützungskomitee. Das deutliche Votum sei ein starkes Zeichen für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen und Bisexuellen. Es gebe Schwung für den Kampf für eine volle gesellschaftliche Gleichstellung, etwa für die Einführung der Ehe für alle in der Schweiz. Gegen die Ausweitung der Antirassismus-Strafnorm hatte sich ein Komitee stark gemacht, zu dem unter anderem die christlich-nationalkonservative Mini-Partei EDU und die Jungpartei der nationalkonservativen SVP gehören. Sie sprachen von einem Zensurgesetz und sehen nun die Meinungsfreiheit in der Schweiz massiv eingeschränkt. Die zweite zur Abstimmung stehende Vorlage für mehr bezahlbaren Wohnraum erhielt dagegen eine Abfuhr. Angesichts hoher Mietkosten wollte der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz unter anderem den gemeinnützigen Wohnungsbau stärker fördern. Obwohl das Anliegen zunächst beim Volk auf Sympathie gestoßen war, überzeugten letztlich offenbar die Argumente der Gegner. Sie hatten unter anderem vor Planwirtschaft und hohem Verwaltungsaufwand gewarnt.
Dietrich Kalmeurer. Über Sturmtief Sabine haben wir eingangs berichtet. In anderen Teilen Europas wird es Ciara genannt und sorgte etwa in Großbritannien und Irland schon für zahlreiche Ausfälle im Bahn- und Flugverkehr. In Irland wird dieses Sturmtief gerade für einen Vergleich auch herangezogen. Der voraussichtliche Erfolg von Sinn Féin bei der Parlamentswahl wurde von Beobachtern mit einem politischen Orkan verglichen, ähnlich dem Ciaras. Sinn Féin galt ja einst als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA. Nun wird die Partei zu einer ernstzunehmenden Kraft. Thomas Spickhofen über die Wahl und ein endgültiges Ergebnis, das noch nicht vorliegt.
Seit heute Vormittag wird gezählt in Irland. Die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen, aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis man weiß, was sie gesagt haben. Das irische Wahlsystem ist kompliziert. Mit einem Ergebnis aus den Auszählungshallen wird frühestens am Abend gerechnet. Vielleicht wird es aber auch Montag. In einer Prognose, die unmittelbar nach Schließung der Wahllokale gestern Abend veröffentlicht wurde, liegen gleich drei Parteien Kopf an Kopf. Die bislang regierende Fine Gael von Premierminister Leo Varadkar, ihre konservative Konkurrenz Fianna Fáil und sensationell auch Sinn Féin. Die Partei, die im nordirischen Bürgerkrieg der politische Arm der Terrororganisation IRA war, hat kräftig zugelegt. Die Fans feiern schon. Aber Sinn Féin wird nicht alle Gewinne in Mandate ummünzen können, schon weil die Partei landesweit nur 42 Kandidatinnen und Kandidaten für die 160 Parlamentssitze aufgestellt hat. Auf mehr Mandate werden voraussichtlich auch weiterhin Fine Gael und Fianna Fáil kommen. Es sieht jedenfalls gut für uns aus, findet Richard Bruton von Fine Gael, Umweltminister im Kabinett von Leo Varadkar.
Well, it's looking quite good from our own point of view.
Die beiden Mitte-Rechtsparteien Fine Gael und Fianna Fáil haben Irland in den vergangenen Jahrzehnten praktisch allein regiert, im stetigen Wechsel untereinander. In den letzten 9 Jahren war es Fine Gael, davon 2,5 Jahre mit dem Premierminister Leo Varadkar. Eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin haben beide konservativen Parteien im Wahlkampf ausgeschlossen. Das muss sich jetzt ändern, fordert David Cullinane von Sinn Féin. Wir sind die großen Gewinner dieser Wahl und die anderen müssen jetzt diesen Unsinn lassen, wir seien nicht regierungsfähig. Natürlich sind wir das. Unser Mandat muss ernst genommen werden. Sinn Féin hat im Wahlkampf ganz auf sozialpolitische Themen gesetzt. Die Wohnungskrise brennt den Iren unter den Nägeln, ebenso die langen Wartezeiten im Gesundheitswesen. Das Wahlergebnis und der Umstand, dass die beiden bisher regierenden Mitte-Rechtsparteien vielleicht gar nicht mehr auf eine Mehrheit im Parlament kommen, ist ganz klar ein Auftrag zum Wechsel, sagt die Journalistin Miriam O'Callaghan. Politiker, die da nicht genau hinhörten, würden erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell unbeliebt.
There is definitely a change mandate here. So certainly in my experience, any politicians that don't listen to people tend to become very unpopular very, very quickly.
In den Parteizentralen wartet man jetzt allerdings erst einmal das Wahlergebnis ab. Das kann dauern. Danach wird es in Irland eine schwierige Regierungsbildung geben.
Die Informationen von Thomas Spickhofen. Mehr als 2 Dutzend Menschen hat ein Soldat im Umfeld eines Einkaufszentrums in Thailand erschossen. Holger Senzel berichtet über diese Tat, die in Thailand natürlich für großes Entsetzen gesorgt hat.
Blutbad in Korat, titelt heute die Bangkok Post. Die Lage ist noch am Sonntagmorgen unübersichtlich. Wenig später wird die Polizei den Amokschützen erschießen. Am Sonnabend gegen 15 Uhr Ortszeit tötete der 32-jährige Unteroffizier in der Militärbasis nahe der Stadt Nakhon Ratchasima im Nordosten Thailands seinen Vorgesetzten und eine Frau. Aus der Waffenkammer hatte er Sturmgewehre und Munition gestohlen. Mit einem Armee-Humvee raste er nach den ersten Schüssen Richtung Innenstadt. Dort schoss der Soldat auf einen buddhistischen Tempel, nahm wahllos Passanten unter Beschuss, dann stürmte er in das Einkaufszentrum. Hier gab es weitere Tote und Verletzte. Polizisten retteten mehrere hundert Menschen aus der Shopping Mall. Als klar war, dass der Attentäter keine Geiseln in seiner Gewalt hatte, stürmte die Polizei. Bei dem Schusswechsel wurde der Amokschütze getötet, es starb aber auch ein Polizist. Zwei Beamte wurden verletzt. Das Motiv des Mannes ist nach wie vor unklar. Vor seinem Amoklauf hatte er auf Facebook gepostet, er sei auf Rache aus, aber er sagte nicht wofür.
Die Informationen von Holger Senzel. Ja, der Zugverkehr kommt zum Erliegen, Flugzeuge bleiben auf dem Boden und Stadien leer. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Weiter geht es hier mit den aktuellen Sportberichten und die haben durchaus mit Wetter zu tun heute.
Ganz genau, denn auch das Sturmtief hat Auswirkungen auf den Sport. Die Bundesliga-Partie zwischen Mönchengladbach und Köln, die musste heute Nachmittag ausfallen. Wie es dazu kam, Christian Schulze.
Noch bevor die meisten Fußballfans im Rheinland bereit fürs Derby-Frühstück waren, kam aus Mönchengladbach die Absage. Eine gemeinsame Entscheidung der Stadt, Feuerwehr, Polizei und des Vereins in Absprache mit dem Deutschen Wetterdienst, sagt Borussia-Pressesprecher Markus Aretz.
Die Vorhersage für die Zeit des Spiels ist eigentlich so, dass man hätte sagen können, man kann Fußball spielen, aber die Vorhersage für die Zeit danach war ebenso kritisch. Das hat dann auch alle Beteiligten bewegt zu sagen, wir sollten besser absagen.
Wenn Sturmtief Sabine wieder abgezogen ist, soll dann auch schnell feststehen, wann das Derby zwischen Mönchengladbach und Köln nachgeholt wird.
Stattfinden kann die Partie zwischen Bayern München und RB Leipzig. Das Topspiel der Bundesliga. Nach 35 gespielten Minuten sind noch keine Tore gefallen. Ausgefallen ist heute zum Beispiel auch die Partie Bonn gegen Ulm in der Basketball-Bundesliga und auch das Skispringen in Willingen, wie Volker Hirt berichtet.
Ein Skispringen wäre rein theoretisch möglich gewesen, aber nur gehören zur Veranstaltung auch die Zuschauer, die Medien und die dazugehörige Technik. Die Abbauarbeiten an der Schanze hätten sich sicherlich bis in die Abendstunden erstreckt und dies im Wald an einer Lichtung dieser Gefahr wollte und konnte man niemanden aussetzen.
Das Skispringen der Frauen im österreichischen Hinzenbach konnte aber stattfinden. Doppelsieg für die Gastgeberinnen. Chiara Hölzel gewinnt vor Eva Pinkelnich. Katharina Althaus landete als beste Deutsche auf Rang 10. Gestern war sie noch die strahlende Siegerin. Heute muss Viktoria Rebensburg verletzungsbedingt ihre Saison beenden. Martin Raspe über den Super-G von Garmisch-Partenkirchen.
Was für ein Pech für Viktoria Rebensburg. Gestern noch Siegerin in der Abfahrt, stürzte sie heute beim Super-G nach knapp 50 Fahrsekunden, schlug mit dem Knie an eine Torstange und blieb dann einige Sekunden vor den Fangzäunen im Schnee liegen. Viktoria Rebensburg fuhr noch selbstständig in den Zielraum, gab zunächst auch Entwarnung, doch dann am Nachmittag die Diagnose. Die Verletzung ist schwerer als angenommen. Eine Fraktur des Schienbeinkopfes und eine Innenbandverletzung bedeuten das Saisonaus für Deutschlands derzeit beste Skirennläuferin. Den Sieg holte sich die Schweizerin Corinne Suter. Sie gewann das Rennen vor Nicole Schmidhofer aus Österreich und Wendy Holdener ebenfalls aus der Schweiz.
Bei den Männern fuhr Alexander Schmid beim Parallelslalom von Chamonix zu seinem ersten Podestplatz der Karriere, Rang 3. Es gewann der Schweizer Loic Meillard. 6,17 Meter. Der Schwede Armand Duplantis hat gestern einen neuen Stabhochsprung-Weltrekord aufgestellt. Im polnischen Torun verbesserte er den alten Rekord um einen Zentimeter. Die deutsche Bundestrainerin Christine Adams glaubt, das ist noch nicht das Ende der Rekordjagd, wie sie hier im Deutschlandfunk sagte.
Zumindest die nächsten 5 Zentimeter, sage ich jetzt mal, kann er sofort irgendwie darstellen. Also der wird jetzt wahrscheinlich scheibchenweise auch den Weltrekord verbessern. Das ist ein gutes Recht und das ist natürlich für die finanzielle Kasse eine gute Idee. Also ich denke, das geht jetzt relativ schnell und ich sag mal bis 22, 23, das geht, glaube ich, echt schnell. Wenn er gesund bleibt natürlich, das ist die Voraussetzung.
Das vollständige Interview mit Christine Adams gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Timo Boll und Petrissa Solja haben beide das wichtigste europäische Tischtennis-Ranglistenturnier gewonnen, das Europe Top 16. Im schweizerischen Montreux gewann Solja mit 4:2 Sätzen gegen Britt Erland aus den Niederlanden und sagte danach:
Also es ist immer schön, auch einen Einzeltitel zu gewinnen mit der Mannschaft. Auf europäischer Ebene hat es ja schon öfter geklappt. Ja, für mich ist das Europa Top 16 wie eine Europameisterschaft. Da starten die besten Spieler aus Europa. Und bin froh, dass ich es jetzt zum zweiten Mal gewonnen habe.
Schon zum 7. Mal hat bei den Männern Timo Boll gewonnen. Er bezwang den Slowenen Darko Jorgic mit 4:1 Sätzen. Der THW Kiel steht weiter an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Vom klaren Heimsieg heute gegen Erlangen Finn-Ole Martins.
Nervöser Beginn, furioses Ende. Der THW Kiel hat sich im zweiten Durchgang in einen Rausch gespielt. Trainer Philipp Jicher hatte früh die erste Auszeit nehmen müssen, dann brachte er seine Mannschaft gegen Erlangen auf die Siegerstraße. Nach dem 12:8 Pausenstand gelang dem Rekordmeister ein 6:0 Lauf, der die Weichen endgültig auf Heimsieg stellte. Einzig ein Zusammenprall von Abwehrspieler Patrick Wiencheck dämpfte die Euphorie. Er wurde aufgrund einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Erlangen konnte nur 20 Minuten mithalten, dann hatte sich der THW eingefunden und konnte das erste Bundesliga Heimspiel nach der EM erfolgreich mit 29:15 beenden.
Und das alles ausführlich gleich in Sport am Sonntag. Dann auch ein langes Interview mit Richard Pound, dem ersten Direktor der Welt-Anti-Doping-Agentur.
Das war's vom Sport und das war's auch von den Informationen am Abend. An diesem Abend, wir bleiben weiter in Kontakt mit unserer Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Was das Sturmtief angeht, werden Sie weiteres auch hören nach 23:05 Uhr in unserer Spätausgabe. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.